Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
Hallo, Servus und Ahoi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Litigation Matters. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute wollen wir über das Thema Digitalisierung der Justiz sprechen. Wir freuen uns riesig, dass wir hierzu als Gast die Präsidentin des LG München I, Frau Dr. Beatrice Schobel, einladen durften, die den gar nicht allzu weiten Weg vom Justizpalast trotz des schönen Wetters zu uns hier in die Nymphenburger Straße gemacht hat. Herzlich willkommen, liebe Frau Schobel.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Thierry.
Willkommen auch von meiner Seite, Dankeschön. Frau Schobel.
Ich möchte an dieser Stelle darauf verzichten, Sie eingehend vorzustellen, weil wir im Laufe des Gesprächs da sicherlich noch drauf zu sprechen kommen werden. Vielleicht als Eingangsfrage, liebe Frau Schobel, Digitalisierung jenseits der Justiz. Wie haben Sie das in Ihrem Leben denn erlebt?
Also bei mir ging das eigentlich an in meiner Zeit in den USA. Ich war von 89 bis 91 an der University of Iowa. Und gleich im ersten Monat haben wir damals unseren ersten Apple-Computer gekauft. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich in der Uni dort saß und einen Kurs mitgemacht habe, damit ich den auch bedienen kann. Und nachdem ich die Doktorarbeit für meinen Mann noch auf der elektrischen Schreibmaschine geschrieben habe, war das dann ein wahnsinniger Fortschritt, denn auf einmal hatte ich ein Fußnotenprogramm und konnte ausbessern und alles für meine Doktorarbeit dann. Und so fing es bei mir an.
Sandra, wie war es bei dir? Du bist ja quasi so ein Digital Native, oder?
Ja, also kann man schon so sagen, als ich hier angefangen habe, bin ich direkt mit Laptop ausgestattet worden und Handy und iPad, das volle Programm. Ja, und fühle mich da auch seither ganz wohl. Ich habe auch tatsächlich nie eine Schulung so richtig besucht, um diese ganzen Tech-Tools benutzen zu können. Das lief eigentlich alles relativ automatisch. Seitdem ist mein Schreibtisch hier eigentlich relativ weiß, was ja auch teilweise zu ein paar Bemerkungen geführt hat, was ich dann alles so arbeite. Spaß beiseite. Also in der Tat, ich arbeite wirklich zu 99% mittlerweile nur noch am Computer und drucke auch nichts mehr aus.
Ja, das ist sicherlich auch ein Generationenthema. Ich habe mich zurückerinnert, das müsste so Anfang der 80er Jahre, 1983 gewesen sein, da habe ich meinen ersten Commodore C64 geschenkt bekommen.
Und was ist das denn?
Das ist so ein uralt Computer, also heute würde man es wahrscheinlich nicht als Computer bezeichnen, aber da konnte man Frogger mitspielen und ich habe, glaube ich, meinen ersten Vokabeltrainer programmiert und damit fing das an. Und dann im Studium, das wird Frau Schobel möglicherweise auch noch kennen, da gab es diese Drucker, diese Nadeldrucker, die so unglaublich kreischenden Geräusche gemacht haben. Also das,
ich weiß ja, nicht. Ich kann mich an die schon auch noch erinnern, allerdings nicht im Studium. Das war, also im Studium hatte ich mit Computern und Druckern und so noch nichts groß zu tun, muss ich sagen. Es kam wirklich dann erst danach.
Okay, spannend. Ja, bei mir war es dann so, dass ich dann am Lehrstuhl gearbeitet habe als Assistent und da gab es die ersten E-Mails. Was auch schon sehr spannend war, aber auch nur im wissenschaftlichen Bereich damals.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Und ich war ja dann, wie Sie auch, mal eine Weile Richter am Landgericht in Konstanz. Und da habe ich erlebt, als die Computer bei uns installiert wurden. Und das war also ein ganz, ganz großer Tag damals noch. Und ja, heute ist das Ganze natürlich gar nicht mehr wegzudenken. Wie sieht das bei Ihnen im Moment aus? Wie sieht Ihr Schreibtisch aus?
Ja, mein Schreibtisch ist jetzt auch digital. Also ich habe zwei große Bildschirme, dann den Laptop in der Dockingstation mit dem kleinen Bildschirm. Ich habe einen Drucker da stehen. Und ich arbeite auch hauptsächlich digital. Ich muss aber zugeben, ab und zu drucke ich auch mal was aus. Also anders als Frau Rentschke.
Ja, das macht ja auch durchaus bei verschiedenen Themen auch noch Sinn. Also es ist natürlich auch nicht verkehrt, ab und zu mal was auszudrucken, wenn man es dann wirklich auch braucht. Ja.
Aber ich genieße das sehr, muss ich sagen. Also ich arbeite auch sehr gerne digital und ich finde es auch so gut, wenn man die richtige Ausstattung hat. Also wie gesagt, zwei große Bildschirme, wo man hin und her schieben kann. Das ist schon ein sehr komfortables Arbeiten.
Wenn wir schon bei dem Schreibtisch sind und der Justiz zum Thema Digitalisierung der Justiz, Frau Schobel, wie sehen Sie das? Wo steht die Justiz und insbesondere Ihr Haus. Es ist ja wirklich das größte Gericht in Bayern. Vielleicht sagen Sie vorab noch ganz kurz was dazu, wer da so arbeitet. Mhm. Ich meine mich grob zu erinnern, dass da also mehrere hundert Menschen beschäftigt sind, Richterinnen, Richter, Justizfachangestellte und so weiter. Aber wenn Sie kurz berichten.
Ganz genau, Sie haben schon fast alles gesagt. Also wir haben über 500 Beschäftigte. Das sind zum einen natürlich unsere Richterinnen und Richter, aber genauso Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, Justizfachwirtinnen, Justizangestellte, die Wachtmeister, die Bewährungshelfer, die alle gehören zu uns, zum Landgericht München I, das größte Landgericht in Bayern, das zweitgrößte in Deutschland. Also ein großer Personalkörper verteilt auf mehrere Häuser und inzwischen digital sehr gut ausgestattet.
Das heißt konkret?
Ja, es gibt noch Papier, aber wenig. Also wir haben jetzt in der Zivilabteilung seit Mitte Juli 2022 die elektronische Akte, haben die Aktenführung umgestellt zum Stichtag. Das heißt, alle Akten, die vorher in Papier waren, bleiben Papier. Aber die neu angelegten Verfahren werden eben in der elektronischen Akte geführt. Und wir haben inzwischen schon über 32.000 elektronische Akten bekommen, teilweise schon bearbeitet, teilweise sind sie natürlich noch anhängig. Darüber hinaus gibt es die Papierakten in den älteren Verfahren. Das sind insbesondere Bauverfahren, die länger dauern, oder andere Verfahren, wo wir auf Sachverständigengutachten und so weiter warten. Da haben wir noch die Papierakte. Aber sonst sind wir jetzt schon wirklich sehr elektronisch unterwegs.
Ich nehme an, das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Arbeitsweise. Also ich kenne das ja noch aus meiner Richterzeit, dass die Wachtmeister mit diesen Karren von Tür zu Tür gefahren sind und also Unmengen Papier von A nach B gebracht haben. Das fällt dann jetzt alles sukzessive weg, oder?
Genau, also da auch das ganze Arbeitsumfeld des Wachtmeisters und die Anforderungen an die Wachtmeister verändern sich massiv. Also dieses Gangfahren, wie man das nennt, das wird immer weniger. Dafür arbeiten unsere Wachtmeister jetzt zum Beispiel in der elektronischen Einlaufstelle oder in der Scanstelle und müssen da ganz neue Tätigkeiten erlernen. Und auch da ihr ganzes Berufsbild ändert sich dadurch doch.
Ja, es hat wahrscheinlich ja auch den Vorteil, dass Akten gar nicht mehr verschwinden können, nicht mehr rekonstruiert werden müssen, wenn es mal vorkommt. Also
das hoffe ich mal. Ich hoffe, dass nichts irgendwie im Nirvana der elektronischen Akte verschwindet. Aber bisher habe ich davon noch nichts gehört.
Und es können natürlich auch alle dran arbeiten, ne? Also dass man eine Akte versenden muss, das
Das ist ein Riesenvorteil. Der Richter kann dran arbeiten, gleichzeitig mit der Serviceeinheit, dem Rechtspfleger. Es kann zum Sachverständigen rausgehen. Der kann auch gleichzeitig dran arbeiten. Das ist ein Riesenvorteil. Und ein weiterer großer Vorteil, den ich sehe, ist, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt viel eher in der Lage sind, Homeoffice zu machen mit der elektronischen Akte. Und das wiederum steigert die Attraktivität der Justiz als Arbeitgeber. Und das ist in den heutigen Zeiten des Fachkräftemangels und gerade auch in einer Großstadt wie München ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
Das glaube ich. Vom Homeoffice aus arbeiten hat bei uns auch zu sehr großer Akzeptanz geführt. Frau Schobe, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht denn die Arbeit in so einer elektronischen Akte jetzt eigentlich konkret aus? Was kann der Richter, die Richterin jetzt eigentlich mehr als vorher?
Also die elektronische Akte ist ein elektronisches Integrationsportal. In dieses Portal kommen rein die Fachverfahren, die wir haben. Die hatten wir vorher schon, mit denen arbeitet man jetzt ganz genauso. Aber dann gibt es natürlich noch andere Anwendungen. Man kann sehr leicht auf Rechtsprechungsdatenbanken zugreifen. Man hat natürlich Schreibprogramme, andere Datenprogramme, die man hier sich direkt am Schreibtisch nehmen kann. Und das ist schon ein großer Vorteil.
Bedeutet das dann auch, dass es keine Bänder mehr gibt, auf die diktiert wird und man dann mit Spracherkennungssoftware oder auch mit Servicekräften gemeinsam elektronisch Diktate erstellt?
Teilweise ja. Also es ist unterschiedlich. Wir haben Richter und Richterinnen, die diktieren noch. Wir haben welche, die mit Spracherkennung arbeiten und direkt sozusagen in das Dokument hinein sprechen und es wird transkribiert. Also da ist, ich würde sagen, noch so eine Mischung.
Frau Schobel, wir kennen uns ja auch, glaube ich, auch, haben wir eben festgestellt, über fast Jahrzehnte, kann man sagen, uns damals kennengelernt, als Sie noch im Ministerium gearbeitet haben und da Abteilungsleiterin waren. Damals war, glaube ich, der Minister Bausbach sozusagen noch tätig, glaube ich, da eine Veranstaltung auch gemeinsam gemacht. Heute ist es Herr Eisenreich, der sich ja auch insbesondere dem Thema Digitalisierung verschrieben hat. Wie sieht da Ihre Zusammenarbeit aus und wo geht die Reise denn jetzt weiterhin?
Ja, also unser Minister, Herr Staatsminister Eisenreich, ist natürlich sehr digital affin. Er war ja vorher Digitalminister. Das hat natürlich schon etwas bewirkt in der bayerischen Justiz. Er hat das gepusht. Und es ist auch heute so, das ist für ihn wichtig. Er engagiert sich auch sehr bei KI-Projekten und Ähnlichem. Und die Zusammenarbeit, wenn Sie fragen, ja, also wir haben eine enge Zusammenarbeit. Er war zum Beispiel, kann ich erzählen, einige Zeit nach der Einführung der elektronischen Akte bei mir am Gericht und hat sich wirklich angeschaut, wie die Aktenbearbeitung jetzt stattfindet, von der Einlaufstelle bis zur Registratur in den Serviceeinheiten, ist da sehr interessiert. Und natürlich die Nähe im Haus, wir sind ja in einem Haus, da kommt man dann schon auch öfter ins Gespräch.
Ja, ich habe ihn auch im vergangenen Herbst bei einer Veranstaltung auf einem Panel auch getroffen und da auch eine Frage gestellt, die ich Ihnen auch gerne stellen möchte, liebe Frau Schobel. Und zwar, elektronische Akte, das ist ja möglicherweise auch erst der Anfang. Denn wenn man sich überlegt, dass mit der elektronischen Akte und BEA, wie wir es jetzt ja als Anwälte auch schon seit geraumer Zeit nutzen, ist es immer noch so, dass man Dokumente versenden muss, also von A nach B versenden muss. Naheliegend wäre ja möglicherweise daran zu denken, dass man eine Lösung hat, bei der es eine Akte gibt und auf diese eine Akte könnten dann möglicherweise alle Verfahrensbeteiligten mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen zugreifen. Das heißt, die Anwälte hätten sofort unmittelbaren Zugriff auf den eingereichten Schriftsatz der Gegenseite. Die jeweiligen Richterinnen und Richter hätten Zugriff und natürlich auch die Serviceeinheiten. Sehen Sie da einen Weg hin oder gibt es da Überlegungen?
Also da bin ich technisch jetzt natürlich nicht so versiert, um das genau zu sagen. Ich kann nur dazu sagen, wir müssen halt sehr aufpassen. Wir haben rechtliche Hürden natürlich. Wir haben das Datenschutzrecht. Datensicherheit ist ganz wichtig. Wir können nicht in eine Cloud irgendwas schicken, wo wir dann Daten nach USA transferieren. Wir müssen da sehr aufpassen, aber ich denke, auch daran wird gearbeitet und dass man das dann praktisch on-premise irgendwie bekommt und dann hier auch mit solchen Möglichkeiten arbeitet. Wir haben ja auch unterschiedliche Projekte laufen, was jetzt KI anbelangt. So zum Beispiel wird geforscht an einem generativen Sprachmodell, speziell der Justiz mit der TU München und der Uni in Köln. Oder wir haben auch KI für hybride Bearbeitung von Dieselklagen. Das wird an meinem Gericht auch, einer meiner Vorsitzenden ist da in einem Pilotprojekt und pilotiert ein System. Das läuft, dann gibt es zum Beispiel auch Anonymisierungsprogramme, die jetzt demnächst auch pilotiert werden. Es gibt Aktenstrukturierungsprogramme, die auch als Relationsassistent hergenommen werden können. Da überall wird geforscht und da sind wir, glaube ich, sehr weit vorne auch in Bayern und sehr gut mit dabei. Da wird sich, denke ich, in den nächsten wenigen Jahren sehr, sehr viel tun.
Also jetzt haben Sie ja schon sehr viel auch an Legal Tech Tools angesprochen, was ja jetzt schon über die bloße Digitalisierung auch hinausgeht und insbesondere ja auch den Bereich der Massenverfahren, der uns ja auch in der Kanzlei sehr viel beschäftigt und auch mich insbesondere sehr stark. Ich habe ja auch schon mitgewirkt, ein anwendungsspezifisches Legal Tech Tool zu entwickeln und fand das auch ganz spannend, die Zusammenarbeit dann auch mit den IT-Lern, die sprechen wieder eine ganz andere Sprache als wir als Juristen. Wie gehen Sie mit diesen Massenverfahren am Gericht um? Denn das ist ja wahrscheinlich wirklich ein Bereich, der prädestiniert dafür ist, Legal Tech Software bis hin zu KI Software auch einzusetzen. Ja, und das fängt bei der Sachverhaltszusammenfassung, Strukturierung, Klassifizierung an und geht dann vielleicht bis dahin, dass auch ein Urteil teilweise vorgefertigt werden kann durch eine Software. Wie ist da der aktuelle Stand?
Da haben Sie vollkommen recht. Also die Massenverfahren, das ist natürlich eine große Herausforderung für die Justiz. Und das wird es auch in Zukunft bleiben. Also es begann mit den Dieselklagen, aber jetzt haben wir Widersprüche gegen private Krankenversicherungsbeitragserhöhungen. Wir haben natürlich in München hier im gesamten Wirecard-Komplex sehr, sehr viele Massenverfahren. Und da brauchen wir Tools, um mit diesen fertig zu werden. Und deshalb bin ich auch so froh, dass einer meiner Vorsitzenden da mit in einer Projektgruppe ist, um Tools auszuprobieren. Inzwischen probieren sie schon mehrere Kammern auch aus. Da geht es speziell um die Dieselverfahren. Aber wenn man dort mal ein Tool hat, glaube ich, kann man das dann auch auf andere Verfahren übertragen. Das ist wahnsinnig wichtig. Das müssen wir machen, sonst werden wir in diesen Massenverfahren ersticken. Und wie Sie schon gesagt haben, Sie arbeiten ja auch mit diesen Tools. Alle Anwälte arbeiten mit diesen Tools. Und da müssen wir nachziehen und das müssen wir auch machen. Und wir tun es ja auch. Es ist zwar jetzt noch nicht im Echtbetrieb, sage ich, aber da kommen wir schon noch hin. Da bin ich ganz zuversichtlich. Das ist die Zukunft.
Wobei, sehen Sie das so, dass dann der Mensch ersetzt wird? Wahrscheinlich nicht. Also den Roborichter, den wird es wahrscheinlich nicht geben.
Den wird es nicht geben und den darf es auch nicht geben. Ja. Zum einen, also es wird so sein, dass vielleicht ein Entscheidungsvorschlag kommt und der Richter sich das anschaut und dann jede Möglichkeit hat, abzuändern. Das gebietet allein schon der Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit. Allein deshalb geht das nicht und wir wollen das auch nicht. Und man darf nicht vergessen, Recht ist nicht nur KI-gesteuerte Entscheidungsfindung, sondern Recht ist viel mehr. Es geht um die Menschen. Es geht darum, dass man die Menschen mit ihren rechtlichen Problemen ernst nimmt, dass man sie auch mal anhört, dass man ihnen das Gefühl gibt, sie sind bei der Justiz in guten Händen. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Und deshalb wird mit KI hin oder her der Richter als Mensch nicht überflüssig und nicht ersetzt werden können, ganz und gar nicht.
Die Einschätzung teile ich zu 100%. Jetzt hatten Sie eben angesprochen, das Anhören. Vielleicht in dem Zusammenhang noch das Thema Videoverhandlungen. Den 128a in der ZPO, den gibt es ja schon sehr lange. Jetzt gab es dann die Pandemie, da haben dann alle Beteiligten die Möglichkeit der Videoverhandlungen kennengelernt und auch nutzen gelernt. Wie ist da die Praxis bei Ihnen im Hause und was halten Sie davon und welche Fälle sind geeignet aus Ihrer Sicht und wo würden Sie eher sagen, na, dann wäre es doch wohl schon besser, in Präsenz zu verhandeln?
Also ich finde die Möglichkeit, Videoverhandlungen durchzuführen, ganz toll. Und da hat wirklich Corona uns gepusht. Wir haben allein am Landgericht München 1 in der Zivilabteilung 5 Videokonferenzanlagen. Wir haben im letzten Jahr um die 1300 Videoverhandlungen durchgeführt. Wir fahren da ein Zwei-Säulen-System. Wir haben einmal die Videokonferenzanlagen und dann über Teams können wir auch Videoverhandlungen durchführen. Wir haben alle Sitzungssäle dementsprechend ausgestattet und es wird bei uns auch wirklich viel genutzt. Wir haben extra ein Technikteam bei unseren Wachtmeistern, die Richterinnen und Richter dabei unterstützen. Und wir haben sowohl reine Videoverhandlungen als auch Hybridverhandlungen im Angebot, sage ich mal. Und das ist für viele Verfahren sehr gut. Aber das muss man auch sehen, ich finde als Richter, der die Verhandlungsführung, die Verhandlungsleitung innehat und auch die Verantwortung für das Verfahren trägt, muss die Entscheidung beim Richter bleiben, ob er eine Videoverhandlung anberaumt oder eben eine Präsenzverhandlung durchführt, weil es gibt Fälle, wie Sie schon gesagt haben, Herr Thierry, da muss man mal die Parteien da haben, da will man sich die Parteien auch anhören, da will man mit ihnen sprechen oder es sind schwierige Beweisaufnahmen, wo ich den Zeugen vor mir sitzen haben will. Also es muss in der Hand des Richters bleiben, zu entscheiden, ob man eine Videoverhandlung durchführt oder nicht. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, ich war erst vor kurzem in der Arzthaftungskammer bei uns. Da ist es jetzt gang und gäbe, auch die Sachverständigen per Video anzuhören, weil das sind oft Professoren an den Unikliniken, die auch nicht viel Zeit haben. Und wenn man sich da schon mal allein die An- und Abreise erspart, dann ist es auch manchmal leichter, Sachverständige zu finden, die dann auch bereit sind, ein Gutachten zu erstatten.
Ja. Na klar. Also einerseits natürlich die Effizienzsteigerung, die mit der Videoverhandlung einhergeht. Andererseits aber eben, wir machen den ganzen Prozess nicht der Effizienzsteigerung willen. Der Mensch steht im Mittelpunkt letztendlich oder der Kläger oder die Parteien, um die es geht.
Sehe ich ganz genau
so. Insofern ist es ja kein Selbstzweck.
Ich kann Ihnen sagen, es ist oft so, das werden Sie aus Ihrer beruflichen Erfahrung auch kennen, und das habe ich auch, als ich selber noch Verhandlungen geführt habe, oft gesehen, wenn man die Menschen ernst nimmt und sie anhört und selbst wenn dann das Urteil vielleicht nicht so ausfällt, wie der oder diejenige das sich wünscht oder erwartet hätte, dann ist da auch schon viel gewonnen. Dieses Pfund, das dürfen wir nicht hergeben.
In der Tat, ne? Es stößt irgendwie auf mehr Akzeptanz und es hat einen größeren Wert dann vielleicht auch, ne? Für die Parteien.
Liebe Frau Schobel, zunächst mal ganz, ganz lieben Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Und ich hätte einen Vorschlag. Vielleicht verabreden wir uns ja in 2 Jahren nochmal und stellen uns die Frage Digitalisierung der Justiz. Wo steht die Justiz nochmal? Ich könnte mir vorstellen, dass da eine sehr große Dynamik drin ist und wir über ganz andere Themen sprechen, vielleicht auch über Dinge, die wir uns heute alle so noch gar nicht vorstellen können.
Ja, das finde ich total spannend. Das wäre sehr gut. Die Verabredung steht.
Super.
Und wir können dann wirklich mal sehen, was sich getan hat. Ich bin da selber schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und wenn man sich vorstellt, wir haben vorhin im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, dass unsere Kinder sich nicht mehr vorstellen können, dass wir keine Handys hatten, als wir in deren Alter waren. Ja, dann wird man sehen, was sich in den nächsten wenigen Jahren tun wird. Und vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Ja, auf bald.
Vielen Dank, Frau Schobel. Genau. Okay. Und ich freue mich auch schon auf den Podcast dazu. Ich werde jetzt auch bald in die USA gehen für mein Secondment. Und auch da werde ich dann vieles wahrscheinlich berichten können, wie es dort nochmal in der Justiz abläuft.
Sehr gut. Freue ich mich drauf.
Bis dann. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald. Tschüss.
Tschüss.